Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Gerade haben wir Liv Lisa Fries gehört, die Schauspielerin und Heldin von Babylon Berlin, ja, einer der erfolgreichsten Krimiserien. Und dieses Gespräch mit Liv Lisa Fries, auch über Kriminelles in den 30er und 40er Jahren, das vertiefen wir mit aktuellen deutschen weiteren Krimis, die alle in der Vergangenheit auch den 30ern und 40ern spielen. Das ist ein Trend geworden, sehr erfolgreich auf dem Buchmarkt. Wir analysieren das Phänomen. Alle lieben Volker Kutscher und seine historischen Krimis aus den 1930er Jahren. Spätestens seit der Verfilmung in der Blockbuster-TV-Serie Berlin Babylon ist der Schriftsteller auch in aller Munde derer, die sonst keine Bücher lesen. Es gibt aber mittlerweile eine ganze Reihe weiterer erfolgreicher deutscher Krimi-Autoren und Autorinnen, die ihre Stoffe ebenfalls in historischen Zeiten ansiedeln. Und diese Bücher hat sich für uns Sonja Hartl genauer angeschaut. Sie ist im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Warum ist denn dieser Blick in die Vergangenheit anscheinend so beliebt bei Kriminalromanautorinnen und Autoren?
Naja, da ist zum einen der Kriminalroman an sich, der ist natürlich besonders gut geeignet, um alternative Lesarten von historischen Ereignissen zu liefern. Damit meine ich jetzt nicht, was wäre gewesen, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte, sondern um die Perspektive zu verschieben, um vielleicht Aspekte in den Vordergrund zu rücken, die jetzt nicht so in der gängigen Geschichtsschreibung da sind. Und das Zweite ist, dass viele Kriminalromane ja auf Unterhaltung ausgelegt sind. Und das heißt, man könnte hier auch auf unterhaltsame Weise Wissen vermitteln. Histotainment, wenn man so möchte. Und der dritte Grund ist weniger literarisch, sondern mehr markttechnisch. Volker Kutscher hat ja den historischen Roman nicht erfunden, aber seine Romanreihe und die Serie sind sehr, sehr erfolgreich. Und wenn etwas sehr erfolgreich ist, dann wollen auch Verlage an diesen Erfolg anknüpfen und bringen halt ja Bücher heraus, die diesem Muster folgen.
Gibt es da eine Zeit, die jetzt besonders im Trend liegt, aller Volker Kutscher, die 30er und 40er Jahre?
Die sind sicherlich derzeit immer noch der stärkste Trend. Ich glaube, es verändert sich gerade Richtung 50er und 60er Jahre. Auch da in Berlin, da gab es voriges Jahr schon die Tote im Wannsee. Jetzt gerade gibt es den Petticoat-Mörder von Leonard Bell. Und die 50er und 60er liefern im Prinzip das, was die 30er und 40er auch liefern, gerade in Berlin. Es gibt viele bekannte Ereignisse, es war politisch unglaublich viel los. Und es gibt bereits viele medial geprägte und aufgebaute Bilder, an die die Romane anschließen können.
Wenn aber so viele Kriminalromane in dieser Zeit und eben oft auch in Berlin spielen, da könnte man ja sich vorstellen, dass es so typische Elemente, immer wiederkehrende Elemente gibt, die da vorkommen, oder?
Ja, die gibt es ja leider, möchte ich fast schon sagen. Also, dass in jedem Kriminalroman die Rote Burg, also das Polizeipräsidium vorkommt, das verstehe ich ja noch. Aber es scheint tatsächlich so, dass wirklich jeder, der in Berlin in den 30ern gelebt hat, zu Aschinger Essen gegangen ist und dass auch immer Ernst Genner, der Vater der Kriminalistik, irgendwie im Hintergrund oder mal mehr oder weniger prominent rumschwirrt. Und natürlich gehören auch die Nachtclub-Besuche dazu, die dann sehr schweißgebadet sind mit viel Musik und Drogen. Und es gibt auch viel Arbeitslosigkeit und Armut, die immer so im Hintergrund schwelt. Und da haben diese ganzen Romane, die in der Weimarer Republik und dann im Nationalsozialismus spielen, zusammen mit den Serien mittlerweile fast so eine fiktionale Gegenwelt aufgebaut, die immer aus denselben Elementen besteht. Und das ist auch das, was man als authentisch und realistisch wahrnimmt, obwohl es eigentlich durch Fiktion entwickelt wurde.
Zum Realismus, Sonja Hartl, Sie haben schon gesagt, dass sozusagen diese ganze Realität natürlich dann immer auch ja, recherchiert vorkommt. Wie ist das mit den Titeln, die Sie gelesen haben? Sind die gut recherchiert?
Sie nennen alle Archive und Experten, die Sie konsultiert haben, und Sie haben sicherlich auch gut recherchiert. Ich finde diese Kategorie immer ein bisschen schwierig. Man liest das auch wirklich oft in Kritiken zu historischen Kriminalromanen, die seien gut recherchiert. Und da denke ich mir, naja, das ist Literatur, die haben einen Verlag gefunden, und wenn sie darüber schreiben, dann setze ich erstmal voraus, dass die gut recherchiert sind. Das ist jetzt noch nicht ein Qualitätsmerkmal an sich. Es wird auch teilweise wirklich sehr herausgestellt. Oliver Hilmes in Das Verschwinden des Dr. Mühe, das ist ein wahrer Fall, der nie geklärt wurde. Und da sind seitenweise Erklärungen, die mit dem Fall eigentlich nichts zu tun haben.
Ich meine, es wäre ja noch schöner, wenn sozusagen diese Sachen nicht gut recherchiert werden. So ein Krimi würde wahrscheinlich nicht überleben. Aber jetzt zum Authentischen. Wie wirkt sich denn dieser ja, Wille zur Authentizität denn aus? Merkt man das an erzählerischen Merkmalen, an den Figuren?
Ja, auch da muss ich sagen, leider ja. Also es ist dann teilweise so eine Aufreihung von Markennamen, die in der damaligen Zeit eine Rolle gespielt haben. Es gibt auch ganze Erklärdialoge. Also zum Beispiel bei dem schon genannten Petticoat-Mörder gibt es eine Dialogzeile, die ist nur dafür da, um nun der der Leserin zu erklären, was war denn nochmal das Reichssicherheitshauptamt. Und wo man es auch sehr deutlich sieht, das ist an den Wegen, die die Figuren zurücklegen. Die werden also so detailliert geschildert, dass es fast wie so ein Reiseführer ist. Also wenn ich wissen möchte, wie man in den 30er Jahren von Kreuzberg zum Sacroer See gekommen ist, kann ich Oliver Hilmes lesen. Wenn ich wissen möchte, wie ich von Schöneberg zum Bülowbogen gekommen bin, kann ich von Anna Stern Fräulein Gold lesen, weil da kann ich die Wege direkt nachlesen.
Bei dem berühmten Volker Kutscher ist es ja vor allem die Hauptfigur Gerion Rath, der Kommissar, ne, der als Identifikationsfigur für die Leserschaft gedacht ist. Was sind das denn für Hauptfiguren in den anderen Büchern, die Sie nun gelesen haben, Sonja Hartl? Sind das auch alle, ich habe jetzt schon wieder fast Klischeeverdacht, dass Sie sagen, leider, als traumatisierte Kommissare mit einem dunklen Geheimnis, das eine große Rolle dann im Aktuellen spielt?
Also da würde ich dann jetzt mal den historischen Kriminalroman in Schutz nehmen und sagen, das ist bei vielen Kriminalromanen generell so, dass die Kommissare schwer traumatisiert sind. Und ich mir dann manchmal denke, also wenn das das einzig Spannende an der Figur ist, dann stimmt was mit der Figur nicht. Aber es ist auch bei diesem Kriminalroman überwiegend so, dass die Figuren ein dunkles Geheimnis haben. Es sind überwiegend professionelle Ermittler. Bei der bereits erwähnten Anna Stern mit Fräulein Gold, das ist eine Hebamme und selbst die hat ein Trauma. Und das ist dann so ein bisschen, da denkt man sich, okay, das ist hier wie so ein Kästchen, das abgehakt wird. Es geht aber auch anders. Also bei Oliver Hilmes zum Beispiel, das ist einfach ein professioneller Kommissar, der seinen Job macht. Oder es gibt auch von Uta Seeburg, der falsche Preuße. Es geht um einen preußischen Ermittler im Kaiserreich. Und das ist halt ein Ermittler, der auch ein bisschen mehr Interesse an dem Essen in München hat als an dem eigentlichen Fall. Oder es gibt sowas wie Robert Bracks Dammbruch, das spielt in der zur Sturmflut in Hamburg 62. Und der hat tatsächlich zwei Verbrecher als Hauptfiguren. Aber das sind die Ausnahmen.
Der Kriminalroman ist natürlich das perfekte Genre, um ja Milieus zu schildern, eben auch abseitige Milieus, ne, so das Dunkle und Abgründige. Wie ist das bei diesen historischen Krimis?
Die spielen überwiegend in gehobenen Milieus. Das finde ich wiederum auch schade, weil eigentlich ist ja Kriminalliteratur die Literatur der Gosse, sage ich mal. Und man kann da von den Armen, von den Abseitigen erzählen. Und hier geht es doch bei vielen Büchern mehr so um den Glanz der Bilder. Weil natürlich habe ich eine gewisse Vorstellung davon, wie kommende Nazi-Größen Anfang der 30er irgendwelche Partys gegeben haben. Oder wie es dann bei den Schönen und Reichen im Kaiserreich war. Und das ist auch was ich wirklich kritisieren möchte. Bei vielen Romanen, gerade in der Weimarer Republik, sind arme Menschen, sind Arbeitslose, sind Kriegsversehrten, wie so ein Ausstattungsmerkmal, das da im Hintergrund schwelt, das ich brauche, um Zeitkolorit zu schaffen. Und das wird dieser Situation nicht gerecht. Und hier ist auch wirklich die große Ausnahme wieder Robert Brack mit seinem Sturmflut-Thriller, wie es so schön heißt. Der hat zwei Figuren, die fest in der Zeit verankert sind. Er hat eine Mörderin, die ehemalige Wehrmachtssoldaten umbringt und man merkt, ihr Trauma ist in der Vergangenheit begründet. Und ihm geht es nicht darum, dass diese Figuren ein Bewusstsein dafür haben, in welchem historischen Milieu sie sich bewegen, sondern es geht darum, was die in dieser Nacht erleben.
Was kann Sonja Hartl denn der historische Kriminalroman jetzt jenseits seiner Attraktivität für die Leserschaft, was ein zeitgenössischer Kriminalroman ästhetisch nicht kann?
Ästhetisch können die natürlich das Gleiche. Was der historische Kriminalroman kann, das ist diese andere Version der Zeit liefern und Einblicke in eine Zeit liefern, die ich bisher noch nicht bekomme. Da ist der meiner Meinung nach beste historische Kriminalroman, der in diesem Jahr erschienen ist, ist von Max Anners Morduntersuchungskommission. Der spielt in der DDR in den 80er Jahren und der erzählt mir, wie das Leben in der DDR war, ohne es zu erklären. Der hat Figuren, die sich in dieser Zeit bewegen und die verschiedene Probleme haben und dadurch bekomme ich den Eindruck, okay, ich verstehe jetzt ein bisschen, was damals passiert ist als jemand, der in Westdeutschland geboren ist. Und das ist das, was gute historische Kriminalromane machen können. Sie können einen Eindruck von vergangenen Zeiten liefern, ohne dass der zwangsläufig authentisch sein muss. Denn das ist das, was wir vorhin schon hatten, dieses Kriterium von Realismus und Authentizität. Das ist überhaupt nicht wichtig. Wenn ich authentische Literatur über die Weimarer Republik lesen will, lese ich Literatur, die in der Zeit geschrieben ist. Wenn ich wissen möchte, wie Verbrechen in der Weimarer Republik war, lese ich jetzt Gabriele Tergits Gerichtsreportagen, die gerade entschieden sind. Und Literatur liefert mir ein anderes Bild.
Uwe Jonsson hat mal gesagt, wenn man wissen will, wie es der Zweite Weltkrieg war, soll man keine Geschichtsbücher in die Hand nehmen, sondern nur die Romane von Heinrich Böll lesen, womit er ja auch ausdrückte, dass sozusagen das reine Wissen kann man sich natürlich durch Faktensammlungen besorgen, aber das Atmosphärische und wie es wirklich war, eben nicht. Meinen Sie denn, dass Krimis, diese historischen Krimis in dieser Form auch, wenn man so will, so atmosphärische Informationsquellen sind, die eben über die Geschichtsbücher und die Dokumentensammlung hinausgehen?
Die Guten unter Ihnen, ja, das muss man ganz klar sagen. Das ist zum Beispiel Max Anders, den ich schon erwähnt habe, oder auch Robert Brack. Da bekomme ich ein Gefühl für die Atmosphäre. Aber viele Produktionen sind ganz klar auf dieses Wissen vermitteln ausgestellt. Und das ist, finde ich, eine langweilige Richtung, die der historische Kriminalroman hier gerade einschlägt.
Historische deutsche Krimi. Sonja Hartl hat diesen Trend für uns eingeschätzt. Ich danke Ihnen. Eine umfangreiche Titelliste, die stellen wir für Sie auf unserer Website unter www.deutschlandfunkkultur.de. Und im Studio ist jetzt René Agiger. Er leitet unsere Lesart-Redaktion und gehört zur Jury unserer Sachbuch-Bestenliste, die wir monatlich und zusammen mit den Kollegen und Kolleginnen vom ZDF und der Zeit aus Hamburg gestalten. Guten Tag.
Hallo.
Sie haben heute die frisch veröffentlichte Ausgabe für Oktober mitgebracht. 30 Jurorinnen und Juroren haben ihre Punkte vergeben. Und auf den ersten Blick, René Agiger, fällt auf, dass es doch eine sehr starke politisch-historische Liste geworden ist. Wäre das auch als Zeichen unserer politisch so aufgeladenen Zeit zu deuten?
Ja, also Kurzantwort ja. Vielleicht lese ich kurz mal vor, was man da so sieht, wenn man die Liste heute entweder bei uns im Netz auf der Seite anschaut oder auch wenn man die Wochenzeitung Die Zeit aufschlägt, dann gibt es da 10 Titel, wo es beispielsweise um Israel geht, wo es um Henri Böhms Buch, das im späten Sommer erschienen ist und auch schon ganz viel von sich hat reden machen lassen. Es gibt ein Buch, das heißt Der undankbare Flüchtling, geschrieben von Dina Nayeri, eine aus dem Iran stammende US-iranische Essayistin, die selbst geflohen ist in den späten 80er Jahren aus dem Iran und da ihre Fluchtgeschichte erzählt. Es gibt den Leiter des Instituts für Zeitgeschichte, der heißt Magnus Brechtken, der so eine Art von Grundsatzessay geschrieben hat, der Wert der Geschichte, das letztlich auf so ein starkes Plädoyer für Freiheit hinausläuft. Max Czollek, Hörern dieses Programms auch bekannt, ist dort mit seinem ebenfalls Essay oder Manifest, politischen Manifest namens Gegenwartsbewältigung. Da geht es um so eine starke Hinterfragung von Nationenbegriff. Also wer, wie, was soll heute noch Deutsch sein und so weiter. Ich kürze das mal ab, indem ich die Ausnahme sage auf der Liste. Die Ausnahme ist Jakob Hein, Hypochonder leben länger. Das ist ein Buch, wo Jakob Hein, der Berliner Psychiater, aus seiner Praxis erzählt. Ist ein toller Autor, aber hier an dieser einen Stelle einmal in einem Buch erzählt er, was er als Arzt so erlebt. Das ist die Ausnahme auf der Liste. Alles andere ist tatsächlich, wie Sie sagten, stark pulsierend, politisierend in diesem Oktober.
Sie haben heute früh, Herr René Agiger, in unserem Programm schon einige Titel genauer vorgestellt. Auch die Nummer 1 mit dem Titel Demokratie, eine deutsche Affäre. Da provoziert natürlich prompt dieses Wort Affäre, die Demokratie.
Ja, genau. Also Demokratie ist jetzt kein Titel, der einen, sagen wir so, an sich verführen würde. Der Untertitel eine deutsche Affäre versieht das Ganze, würde ich sagen, auf den ersten Blick mit einem Twist, der zumindest neugierig macht, Hedwig Richter. Hedwig Richter versteht dieses Wort, würde ich sagen, zunächst mal als Staatsaffäre. Also macht in dieser Geschichte der Demokratie, vor allem der deutschen Demokratie, deutlich, inwiefern ein Wert wie der der Gleichheit revolutionär gewesen ist, zusammen mit dem der Freiheit, zusammen mit dem der Gerechtigkeit etwa um 1800. Das heißt, es ist eine Geschichte, die nicht die deutsche Demokratiegeschichte seit der Weimarer Republik erzählt, sondern eben auch mit unter anderem ideengeschichtlichen Wurzeln um 1800 und starke Akzente beispielsweise legt auf Körpergeschichte, also auf den Umstand, dass demokratische Systeme in ihrem Blick jedenfalls sich nicht zuletzt kümmern um Körper oder sie vernachlässigen, weil diese westlichen Systeme eben im 18. Jahrhundert einfach noch ganz stark, zumal auf dem Land, geprägt waren von Armut und Ungleichheit und erst so dieser Wert dann revolutionäre Wirkung entfalten konnte.
War das auch Ihr Favorit?
Ich kenne dieses Buch jedenfalls noch gar nicht so gut. Ich habe darin viel gelesen, aber das ist jetzt nichts, was ich, dieser Platz 1 verdankt sich ganz sicher nicht mir. Ich habe mich für andere Sachen interessiert. Ich würde gerne vielleicht noch eine Sache sagen zu Ihrer ersten Frage, also ob man dem was ablesen kann, dieser Liste. Das glaube ich nämlich tatsächlich erst recht, wenn man weiß, dass diese Liste entsteht durch 30 Jurorinnen und Juroren, die extrem unterschiedlich unterschiedlich sind, die sich für ganz unterschiedliche Sachen interessieren. Und wenn die, obwohl die auch zu leichten Sachen, kunstorientierten Sachen, naturkundlich orientierten Sachen schauen, wenn die ausgerechnet jetzt zu Beginn des Bücherherbsts eine derart politisierende Liste zusammenstellen, dann finde ich das tatsächlich interpretierbar, als wäre das ein Seismograf, dass hier in dieser Gesellschaft tatsächlich starke gesellschaftliche Fragen aufeinanderprallen und des Nachdenkens bedürfen.
Jetzt haben Sie einen Titel genannt von Jakob Hein, der da ein wenig auszuscheren scheint. Mir ist noch ein anderer ins Auge gestochen, von Helmut Lethem. Lethem, dem prominenten Germanisten. Der Titel klingt so schmissig, denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. So wie so eine Sentenz. Ein Entwicklungsroman der Bundesrepublik soll das sein.
Ist ja. Das ein Roman? Ich kenne das Buch noch nicht. Das Buch erscheint auch, glaube ich, erst in 2 Wochen. Es gibt in unserer Jury Leute, die sind da sehr nah dran an derartigen geistesgeschichtlichen Titeln und auch Helmut Lethem konkret. Ich bin sehr gespannt darauf, weil Helmut Lethem ganz sicher einer der Literaturwissenschaftler deutscher Sprache ist, die weit ausgreifend über die Enge ihrer Disziplin geschrieben haben in den letzten Jahrzehnten. Verhaltenslehren der Kelten. Kälte Mitte der 90er Jahre ist das Buch, für das er berühmt geworden ist, wo es um das Verhältnis zwischen extremen Dichtern und so und Politik während der Weimarer oder während der Zwischenkriegszeit im 20. Jahrhundert ging. Lethem hat auch schon autobiografisch geschrieben über seine Zeit als 68er und er ist in den letzten Jahren öffentlich auch Gegenstand geworden der Betrachtung seiner Ehe. Also ganz sicher war es unfreiwillig, aber er ist verheiratet mit einer der identitären Bewegung angehörenden Gattin und ist deswegen Gegenstand verschiedener Betrachtungen geworden. Und ich weiß das jetzt noch nicht, aber was ich sicher weiß, ist, dass die Geschichte dieses Lebens sehr interessant ist. Also eines politisch radikalen linken 68ers, eines intellektuellen Geisteshistorikers, Literaturwissenschaftlers und eines Menschen, der dann jetzt hier im frühen 21. Jahrhundert eben auch in die Kämpfe der neuen Populismen geraten ist.
Unsere aktuelle Sachbuch-Bestliste für den Monat Oktober. Danke Ihnen, René Giger. Die ganze Liste von Deutschlandfunk Kultur, dem ZDF und der Zeit finden Sie online auf unserer Website, wie gesagt, und der des ZDF in gedruckter Fassung, auch in der heutigen Ausgabe der Zeit.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Das ist meiner Meinung nach tatsächlich kein Zufall, dass es so viele Autoren gibt, die entweder Juristen sind oder waren oder das zumindest mal studiert haben für ein paar Semester.
Sie arbeitet als Richterin am Landesverfassungsgericht in Brandenburg, doch bekannt wurde sie mit ihren literarischen Bestsellern Adler und Engel oder auch Unterleuten. Im Zeit-Online-Podcast Alles gesagt erzählt Julie C., wie sie als studierte Juristin zur Schriftstellerin wurde.
Ich fand diese juristische Sprache nicht, wie man ja manchmal so hört oder sagt, staubtrocken, sehr förmlich oder gar formelhaft, unnatürlich und künstlich. Also natürlich ist sie künstlich, das ist literarische Sprache, aber natürlich auch. Ich habe das immer als eine bestimmte Stilrichtung einfach betrachtet, in der ich mich einüben kann und die ich verbessern kann und die mir genauso Spaß macht wie irgendein anderer Stil.
Julie C. im Zeit-Online-Podcast Alles gesagt. Zu hören unter zeit-online.de.
Mitbürger und Mitbürgerinnen, angesichts des Ernstes der Situation gilt unser Hauptaugenmerk der Eindämmung. Möge Gott uns beistehen.
Ein Ausschnitt aus der Verfilmung von Stadt der Blinden. Mit dem Roman hat der portugiesische Nobelpreisträger José Saramago ein utopisches Szenario geschaffen, das seit Corona sicher anders gelesen wird. Aus dem Nichts befällt eine unbekannte Pandemie eine Großstadt und schlägt die Menschen mit Blindheit. Sie müssen in Quarantäne, ein Impfstoff wird dringend gesucht. Am Sonnabend lesen die Schauspieler Helene Gras und Ulrich Nöten aus dem Roman. Um 11.30 Uhr auf dem Gutshof Schulte-Drückelte in Möhnesee im Rahmen des Literatur- und Musikfestivals Wege durch das Land.
Seit einigen Tagen lebe ich auf dem Dornbusch in einem Holzhaus unweit der Steilküste. Die Balken sind von Sonne, Wind und Regen ausgelaugt, das Dach ruht schwarz auf den 4 Wänden. Die beiden Fenster, offen, vorhanglos, gehen nach dem Süden.
Sein Ostseetagebuch Sedon von 1985 galt der Umweltbewegung in der DDR als heimliches Manifest. Es waren vor allem Landschaften, die die eindringliche Brief- und Tagebuchprosa von Hans Zibulka hervorbrachten.
Zum 100. Geburtstag des Schriftstellers zeigt die Stadt Gotha eine Ausstellung in der Heinrich-Heine-Bibliothek, die der Dichter nach Krieg und Gefangenschaft viele Jahre lang leitete. Die Ausstellung Hans Cibulka, Die blaue Farbe des Windes, ist bis zum 31. Dezember in Gotha zu sehen.
Das waren die Literaturtipps von Regina Voss.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da geht es jetzt um eine Neuerscheinung bei uns, die schon vom Titel her wie zugeschnitten auf unsere aktuellen aufgeregten Zeiten scheint. Revolution für das Leben, Philosophie der neuen Protestform. So heißt das Buch, das jetzt die Philosophin Eva von Redeker vorlegt. Und unsere Kritikerin im Studio ist Katharina Döbler. Mir sprang Frau Döbler diese Überschrift sofort in die Augen natürlich. Ist das ein Buch zur Stunde?
Ja, das kann man so sagen. Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es wirklich die neue Bibel intellektuellen Widerstands gegen die Zumutungen des real existierenden Kapitalismus werden könnte. Also zumindest eine der zentralen Schriften einer Kapitalismuskritik, die auch aktiv werden will.
Um welche neuen Protestformen geht es denn genau?
Ja, sie bezieht sich auf die jetzt größeren sozialen Bewegungen, Black Lives Matter natürlich, dann Fridays for Future und Extinction Rebellion. Also es geht um Klimaschutz, es geht um den Schutz der Erde. Und sie bezieht sich auch auf die Bewegung der Frauen in Lateinamerika, Ni Una Menos, also nicht eine weniger, diese Bewegung gegen Gewalt gegen Frauen, gegen Femizide. Und das denkt sie eben alles zusammen. Das fasst sie zusammen unter der Rubrik Kämpfe für das Leben, kann man sagen.
Wie baut sie denn dann ihre Reflexion darüber auf?
Sie macht das wirklich so, dass das Ganze theoretisch und auch ja, in ihrem Denken natürlich auch praktisch auf die Revolution zuläuft. Das Mittelkapitel in dem Buch heißt Revolution und ist von den vier Kapiteln davor und den vier Kapiteln danach auch abgetrennt durch eine grafisch gestaltete Seite. Und die vier Kapitel davor analysieren die Gegebenheit, also die jetzt existierende Gegenwart des Kapitalismus und geht auch zurück natürlich auf die Bildung von Eigentumsbegriffen. Und da ist natürlich auch viel Marx dabei, ne? Also die überhaupt Entstehung von Verwertungszyklen und so weiter. Und das definiert sie als Sachherrschaft, also die Verfügungsgewalt bis hin zur Zerstörungsgewalt. Also sie nennt es auch Lizenz zur Vernichtung des Besitzenden, der Eigentümer über Dinge und auch über Menschen. Das ist das, was davor war, vor dem was sie als Revolution bezeichnet.
Wie argumentiert sie denn hier als Philosophin oder als Zeitdiagnostikerin? Hat sie eine Theorie? Bezieht sie sich auf andere Philosophen? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das macht sie natürlich. Also sie bezieht sich natürlich auf die, sagen wir mal, üblichen Verdächtigen, ne? Das fängt an mit Marx und geht auch über Hannah Arendt und Adorno weiter. Dann hat sie Lukács natürlich drin mit seiner Theorie der Verdinglichung der sozialen Beziehungen, also der Kapitalismus greift ja nicht nur auf Waren über, sondern auf die Beziehungen von Menschen, also die Verdinglichung sozialer Beziehungen. Das ist für sie auch ein ganz wichtiger Begriff. Und ja, es geht natürlich auch weiter, weil sie das Ganze hineindenkt, auch bei Foucault jetzt wieder in die Gegenwart. Und da wird sie dann auch sehr, sehr praktisch. Also sie bezieht sich auf gegenwärtige Denker, die man vielleicht jetzt nicht so kennt, und Denkerinnen vor allen Dingen. Und auch auf Literatur, das hat sie auch in früheren Büchern schon getan, aber da wird dann ein großes Tableau aufgemacht von dem, was das Gegenteil von Sachherrschaft wäre, postrevolutionär, nämlich die Bewahrung von Leben.
Also jetzt haben Sie schon einige Namen genannt, also Georg Lukács, den ungarischen Philosophen, auf den wäre ich jetzt vielleicht in dem Zusammenhang nicht gekommen, Karl Marx ist klar, Michel Foucault, aber wie praktisch wird sie denn, weil Sie sagen, sie wird praktisch, Katharina Tübler, wie praktisch wird sie denn nun im Ergebnis? Gibt es eins oder mehrere Ergebnisse, die man eventuell sogar als Anleitung begreifen könnte für eine Revolution des Lebens? Sie sprachen schon vorhin von einer Bibel
unserer Zeit. Also sie entwirft eine Vorstellung von Revolution, die eben nicht heißt Zerstörung. Also sie sagt auch, wenn wir nicht eine Zerstörung wollen, da sie Kapitalismus als solchen ja auch als Zerstörung definiert, menschlicher Beziehungen und des Planeten selbst. Wenn wir also das Leben wollen, dann können wir nicht eine Revolution in Zerstörung wollen, sondern wir müssen in den Lücken, die uns der jetzige Zustand lässt, schon das Neue schaffen. Und da entwirft sie eigentlich für meine Begriffe ganz im Sinne der guten alten Graswurzelrevolution, ne? So eine Vernetzung von unten. Also da geht es viel um Gemeineigentum, da geht es um Solidarität und sie nennt das dann auch wilde Verbundenheit, ne? Also eine Verbundenheit, soziale Verbundenheit jenseits von Hierarchien. Und das wird auch natürlich relativ praktisch erzählt an Beispielen, weil sie selbst lebt ja auch, also sie ist zwar auch Theoretikerin, aber sie lebt in einer Kommune auf dem Land, wo diese Dinge auch wirklich praktiziert werden. Und da hat sie viel Praktisches auch beizutragen. Und zum Beispiel erzählt sie auch davon, wie schwierig das ist, als Individuum in so einer Gemeinschaft zu bestehen. Und das ist ja, wovor wir alle Angst haben, ne? Man lebt in Gemeinschaft und dann verliert man so das Individuelle. Und da hält sie es mit Marx. Da gibt es ja eine seiner wunderbaren Stilblüten, die sagt, der Mensch ist das Tier, das sich nur in Gemeinschaft vereinzeln kann.
Das heißt, sie hat das Buch dann schon überzeugt. Es liest sich auch gut.
Also es liest sich manchmal ein bisschen sperrig im philosophischen Jargon, aber manchmal auch sehr praktisch. Und es gibt auch viele wunderbar formulierte Sätze, wo ich mir vorstellen kann, dass die vielleicht auch mal irgendwann auf Poster gedruckt und an die Wände gehängt werden oder auf T-Shirts auftauchen, was auch immer. Aber das, was früher mal die Handlungsanweisung für die jungen Generationen hieß, bei den Situationisten, sowas Ähnliches könnte das ja auch werden.
Revolution für das Leben, Philosophie der neuen Protestform, so heißt das neue Buch von Eva von Redeker im S. Fischer Verlag jetzt veröffentlicht mit 216 Seiten für 23 Euro. Katharina Döbler hat uns den Band vorgestellt, besten Dank. Ihre Besprechung können Sie wie immer auch nachlesen auf unserer Leserseite im Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de. Wo wir jetzt eine syrische Schriftstellerin kennenlernen, Khulut Sharaf. Ihr wird derzeit Zuflucht gewährt durch das Writers in Exile-Programm des deutschen PEN. Ein verdienstvolles Unterfangen, das verfolgten Schriftstellerinnen und Schriftstellern Zuflucht, materielle Unterstützung gewährt für mehrere Jahre. Diese wichtige Hilfe kann seit Ende August nun auch Khulut Sharaf in Anspruch nehmen. Ihr wurde im Ruhrgebiet Exil angeboten. Und kaum war sie da, kam das Angebot einer ersten Lesung in der Nachbarschaft. Unsere Kollegin Cornelia Wegehoff hat da mal vorbeigeschaut.
Die Bühne ist klein, aber der Empfang ist herzlich.
Guten Abend.
Khulut Sharaf liest zum ersten Mal vor deutschem Publikum an ihrem neuen Wohnort in Kamen bei Dortmund. Corona-bedingt findet das örtliche Kulturfestival auf einem Minigolfplatz statt, aber Khulut Sharaf nimmt die Zuhörenden gleich in ihrem ersten Gedicht mit in ihre alte Heimat. Es heißt
Sura.
Foto. Khulut Sharafs Stimme klingt zart, aber sie spricht ein Klagelied.
Wir fotografieren die Luft, die sie uns verschlingt, damit die Welt sieht. Wir fotografieren eine Katze, die nach unseren Knochen schnappt, damit die Welt begreift. Wir fotografieren, um den Schmerz zu dokumentieren, damit ihn andere vermeiden. Doch die Welt wendet sich ab.
Das Gefühl, von der Welt verlassen zu sein, Krieg und Flucht, das sind die Themen, die Khulut Sharaf literarisch verarbeitet. Auch in Syrien wollte die heute 39-Jährige dazu nicht schweigen. Als sich der Volksaufstand immer weiter ausbreitet, werden die Menschen zunächst mutig, erzählt sie.
Während dieser Phase der Revolution und als dann der Krieg um uns herum tobte, fanden viele Menschen plötzlich zu sich selbst. Und die sozialen Medien waren eine Bühne für sie, die Gelegenheit, sich endlich zum Ausdruck zu bringen, zu schreiben. Das klingt komisch, aber am Anfang war es wirklich so, dass sich da etwas geöffnet hat.
Khulut Sharaf studiert arabische Literaturwissenschaften, arbeitet als Kunstkritikerin und Publizistin, als in Syrien 2011 der Krieg ausbricht. Sie erhält daraufhin von einer unabhängigen arabischen Kulturorganisation den Auftrag, die syrische Poesie, die am Rande des Konflikts entsteht, zu erforschen. Begeistert beobachtet Khulut Sharaf, wie vor allem die syrischen Frauen aufblühen.
Die Frauen zeigten sich plötzlich, schrieben über ihren Körper, über Sex, ihre Rechte, darüber, wie es ist, eine Mutter zu sein, ein menschliches Wesen. Wissen Sie, das ist alles nicht üblich bei uns, besonders nicht über sexuelle Dinge zu sprechen. Wir haben unsere Traditionen, das gilt als inakzeptabel. Aber mich interessierte das, obwohl ich ja eigentlich für meine Forschungsarbeit den Klang des Krieges dokumentieren sollte. Aber ich fand heraus, dass die Menschen, wenn sie im Krieg sind, auf indirekte Weise über ihn schreiben.
Und so macht es auch Khulut Sharaf. Sie beschreibt in einem ihrer Gedichte nur Schuhe, die auf dem Boden liegen, um den Tod anzudeuten. Sie erzählt von Wolken, die weinend über Ländergrenzen hinwegfliegen, während Flüchtlinge an Grenzen und in Lagern, wie heute in Moria, festsitzen. 2016 veröffentlicht Holud Scharraf ihr erstes Buch. Für ihr zweites, Die Rückreise zum Berg, Tagebuch im Schatten des Krieges, erhält sie 2018 den in der arabischen Welt hoch angesehenen Ibn Battuta-Preis für Reiseliteratur. Dabei führte ihre Reise sie doch nur in ihre syrische Heimatstadt Sueda.
Sie finden zwei Stimmen in meinem Buch, die meiner Kindheit und die von mir als Erwachsene. Als ich nach Sueda zurückkam, kam es mir vor, als sähe ich die Stadt zum ersten Mal in meinem Leben. So sehr hatte sie sich verändert.
Stadt und Menschen waren von Krieg und Terror gezeichnet. Holud Scharrafs Gedichte, ihre Bücher, ihr Einsatz für die Frauen und Kinder in dem vom Bürgerkrieg zerrütteten Land machten ihre persönliche Situation für sie immer gefährlicher. Sie nutzte ein Stipendium in Polen, um das Land zu verlassen. Das Writers in Exile-Programm des PEN-Zentrums, das von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien finanziell unterstützt wird, bietet der Syrerin jetzt in Carmen für 3 Jahre ein sicheres Zuhause an. Sie ist damit die erste PEN-Stipendiatin im Ruhrgebiet, sagt Generalsekretär Heinrich Peukmann, der selbst dort lebt.
Sie ist sozusagen nicht alleine hier gewesen von Anfang an, sondern es waren sofort Leute um sie herum. So eine Gruppe pro Mensch, die sich auskennt mit Problemen derer, die hier ankommen. Dann haben sich Schriftsteller gefreut. Wir werden sie also mit den Schriftstellern in Dortmund und Umgebung hier bekannt machen. Das wird so ein bisschen einen Austausch dann geben.
Mit der kurzen Lesung wollte sich Holud Scharraf gleich ihrer neuen Nachbarschaft in Carmen vorstellen. Und auch wenn sich nicht alle gleich den arabischen Namen der Dichterin merken konnten, war man doch beeindruckt von der kämpferischen Frau mit der zarten Stimme.
Ich war aufgeregt, bevor ich hierher kam,
gibt Holud Scharraf zu.
Aber ich bewundere die Gastfreundschaft der Menschen hier. Sie geben mir das Gefühl, eine Familie zu haben. Ich habe auch eine gemütliche Wohnung bekommen. Ich bin endlich angekommen.
Die syrische Schriftstellerin Holud Scharraf im Writers Exile im Ruhrgebiet und im Porträt von Cornelia Wegerhoff.